Und ich finde, da wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, weil ich habe auch gemerkt, im Arbeitskontext, es war voll okay, als ich so Junior-HR-Manager war, war es voll okay, konnte ich mehr queerer sein, aber umso senioriger ich wurde, umso mehr ich auf Senior-Level wirklich operiert habe, habe ich gemerkt, dass mehr Anpassung unausgesprochen erfordert wurde.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Der Juni ist Pride Month und ein Monat, in dem queere Menschen weltweit ihre Freiheit und ihre Authentizität feiern, aber auch auf Diskriminierung und die wirklich großen Herausforderungen der Queer-Community aufmerksam machen, die immer noch existieren. Und die Sichtbarkeit der queeren Community ist dementsprechend in diesem Monat natürlich ganz besonders hoch. Side note, sollte es auch unbedingt sein, auch alle anderen Monate im Jahr. Trotzdem bleiben ja sehr, sehr viele Themen immer noch unsichtbar. Und deswegen möchte ich heute auch ein Thema in den Fokus rücken, das bisher in der Arbeitswelt noch ja relativ stiefmütterlich behandelt wird. Und zwar Queer Leadership. Vielleicht erstmal ganz kurz ein paar Worte dazu, was das eigentlich ist. Bei Queer Leadership denkt man jetzt vielleicht sofort an queere Menschen in Führungsrollen und das schließt das tatsächlich auch mit ein. Tatsächlich denkt Queer Leadership aber etwas größer und bezeichnet im Grunde eine Führungskultur oder eine Führungspraxis, die queere Perspektiven und Werte integriert. Das können zum Beispiel Vielfältigkeit und Inklusion sein. Das kann sein, dass man sich authentisch zeigt oder mit traditionellen Normen auch mal bricht. Queer Leadership kann also heißen, dass queere Menschen in Führungsrollen diese Werte in ihrer Führung verankern, kann aber auch bedeuten, dass andere Führungspersonen, die sich mit diesen Werten oder queerer Theorie identifizieren, Queer Leadership praktizieren. Das erstmal zur Theorie. Ich möchte heute auf Queer Leadership als Führungspraxis und Haltung eingehen, aber auf jeden Fall auch beleuchten, was es in der Arbeitswelt bedeutet, eine queere Führungskraft zu sein, weil damit ja ganz besondere Herausforderungen einhergehen, die viele von uns sich gar nicht so bewusst sind. Und natürlich habe ich dafür einen fantastischen Gast eingeladen. Kurze Anmerkung vorab. Ich habe im Interview, bin ich so in einige Fettnäpfchen getreten. Wir alle haben ja einfach ganz bestimmte heteronormative Denkmuster. Wir haben ganz bestimmte Sprachmuster. Und auch mir ist das passiert im Interview. Und ich dachte währenddessen noch, oh Mist, jetzt habe ich das so und so gesagt. Und das war überhaupt nicht inklusiv und total uncool. Schneide ich das jetzt raus? Formuliere ich die Frage nochmal neu? Nein, habe ich alles nicht gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig auch zu zeigen, hey, das ist einfach Teil unseres Alltags. Wir alle unterliegen diesen Fettnäpfchen, diesen Vorstellungen, diesen Normen, die wir in unserem Denken, unserer Sprache etc. einfach haben. Und deswegen möchte ich euch das Interview ganz ehrlich und ganz ungeschminkt zeigen. Aber hört selbst, viel Spaß mit dieser Folge. Emre Çelik ist ein mehrfach ausgezeichneter Antidiskriminierungsexperte, der ein innovatives Antidiskriminierungsökosystem eingeführt hat, um Diskriminierung zu bekämpfen. Emre arbeitet bei Google DeepMind als People and Culture Partner in der künstlichen Intelligenzabteilung. Davor war er bei Google als Employee Relations and Investigations Partner für den europäischen Raum tätig und hat Fehlverhalten am Arbeitsplatz untersucht. Emre, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wunderbar. Emre, vielleicht steigen wir mal direkt ein ins Thema Queer Leadership. Mit welchen Herausforderungen sind denn queere Führungskräfte in einem ganz normalen, heteronormativen Arbeitsalltag konfrontiert? Ne? Weil gerade queere Menschen ja wirklich sehr viel Minderheitenstress erleben. Was ist da vielleicht in der Führungsrolle nochmal besonders relevant? Mhm.
Du hast jetzt gesagt, in einem normalen, heteronormativen Berufsalltag. Ich glaube, da hast du schon gemerkt, ne? Was ist normal und was ist normativ? Und ich glaube, wir müssen uns generell diese Konzepte hinterfragen, weil ich glaube, dass Queersein eine ganz normale biologische Varianz des Menschseins ist, nur dass es nicht normativ ist. Und deswegen grenze ich da immer stark zwischen Normalität und Normativität ab. Und wir leben in einer Gesellschaft, die eben heteronormativ ist. Das heißt, ich wurde beispielsweise nach meiner Geburt oder nach meiner Schule oder während meiner Schule nicht mal gefragt, Emre, hast du Interesse an Jungen oder Mädchen, sondern es wurde angenommen, Emre, du bist eben eine männlich gelesene Person, du wirst irgendwann mal eine Frau heiraten, die Frau ist im besten Fall in deinem Fall türkischstämmig und das ist das Glück, so wie wir es für dich uns vorstellen. Und wenn du eben in diesen normativen Beziehungen stattfindest und existierst, dann hast du auch für uns Wert. Und wenn du es nicht tust, dann musst du dich outen, dann musst du wahrscheinlich mit Diskriminierung rechnen, dann musst du mit Ausgrenzung rechnen und all das ist mir immer sehr wichtig, dass wir klar nochmal für die Begriffe Normativität und Normalität sind, weil ich glaube, dass ich normal bin, dass ich nur nicht in normativen Kontexte, in die zum Beispiel der Heteronormativität falle. Und wenn es in Bezug auf die Arbeit und auf die Arbeitsumgebung sich bezieht, dann bezieht es sich konkret auf die Kulturen, die wir in Arbeitskontexten haben, die sehr stark heteronormative Annahmen und Normen darstellen. Also es bedeutet, dass beispielsweise das Heteronormativität bedeutet eben, dass Heterosexualität die einzig normale, bevorzugte sexuelle Orientierung ist und dass traditionelle Geschlechterrollen Standard sind. In einem heteronormativen Berufsalltag zum Beispiel zeigt sich das oft durch bestimmte Erwartungen und Verhaltensweisen, die sich kontinuierlich auf queere Menschen auswirken. Also einmal beispielsweise sind das die Geschlechterrollen und Erwartungen. Das heißt, es wird erwartet, dass auch Männer und Frauen bestimmte Rollen und Verhaltensweisen annehmen. Das sehen wir stark auch an heteronormativen Strukturen. Ich dachte beispielsweise ganz lange, dass wenn ich eine Führungsrolle einnehme in einem dieser großen Konzerne, dann musste ich mich anpassen. Das heißt, ich muss meine Ambivalenz verstecken, meine Femininität, die aber so einen wichtigen Teil von mir ausmacht. Ja, ich muss vielleicht mal den Nagellack, den ich gerne trage, muss ich verstecken. Ich muss vielleicht verstecken, dass ich eben eher zurückhaltender bin in diesen Meetings und dafür durchdachter, weil erwartet worden ist, dass eben Männer mehr in diesen Räumen wahrnehmend sind und auch einnehmend sind. Und das ist etwas, was auch in so heteronormativen Berufsalltagen oder halt im Berufsalltag eine Rolle findet. Ich finde auch Sprache und Kommunikation ist wichtig. Deswegen spreche ich auch immer wieder von the cost of being in the closet. Also was bedeutet das? Das heißt, Mitarbeiter wie ich, die tragen oft eine Maske im Arbeitskontext. Und eine Frage wie zum Beispiel, was machst du am Wochenende, kann unglaublich triggernd sein, weil viele erwarten, dass ich sage, ja, ich habe eine Freundin und ich habe mit meiner Freundin etwas Schönes gemacht. Was ist, wenn ich einen Freund habe?
Oder was ist, wenn du am Wochenende eine Dragshow besucht hast und das super cool fandest, ne? Absolut. Und davon erzählen willst?
Ja. Absolut. So ein guter Punkt, danke. Ich habe jetzt nur auf die Beziehung bezogen. Aber genauso wie du sagst, oder in einem Queer-Club war, man lügt, man trägt Masken und ich denke, du weißt es sehr gut, wenn man Masken trägt, dann ist man eben auch nicht verbunden so mit dem authentischen Selbst und es kostet einfach so viel Energie und dann muss man halt immer wieder im Arbeitsalltag überlegen, oh, habe ich gerade diese Energie auch und kann ich sie überhaupt aufwenden? Und manchmal habe ich mich auch erwischt, dass eben weil eben in diesen heteronormativen Arbeitskontexten mir den Raum und die Luft zum Atmen nicht gegeben worden ist, meine Queerness zu leben, habe ich einfach gelogen, ja, bewusst, dass mich das einfach sehr viel Energie gekostet hat. Was auch in heteronormativen Berufsalltag klassisch ist, ist einfach die fehlende Repräsentation. Also ich sehe sehr viele Frauen momentan in Führung, ich sehe auch sehr viele Männer in Führung, ich sehe auch in den Dimensionen, Gott sei Dank, also besonders bei den Frauen sehe ich Gott sei Dank eine Gleichberechtigung langsam, aber sehr, sehr mühselig, aber so langsam gehen wir in die richtige Richtung. Ich sehe tatsächlich noch sehr wenige queere Männer, beispielsweise, die sagen, ich stehe mich hin und sage, ich bin queer, aber ich leite auch dieses Unternehmen, ja. Zum Beispiel, was viele nicht wussten, deswegen ist fehlende Repräsentation für mich immer ein wichtiges Thema bei heteronormativen Arbeitskontexten, weil ich glaube, dass Repräsentation auf jeden Fall Brücken baut. Und zum Beispiel als Sam Altman von OpenAI, als der einfach ein Bild gepostet hat, wie er seinen Freund küsst zur Hochzeit, war die ganze Welt erstmal so, oh mein Gott, diese Person, die gerade eine Galionsfigur für die KI-Forschung ist, küsst seinen Freund und sagt, ich bin glücklich und ich existiere und jetzt geht's weiter. Und das ist wirklich so, dass das sorgt nochmal für ein Umrütteln, zum Beispiel bei mir im Gebiet, in der Forschung, auch bei den mehr männlichen Forschern, die wir haben. Und ich glaube wirklich, dass eine der weiteren Herausforderungen wirklich die fehlende Unterstützung und die Ressourcen sind. Damit meine ich wirklich Unterstützungssysteme, also nicht nur, dass wir einmal im Monat uns bunt anmalen zu Pride und sagen, hier, das ist jetzt, ich unterstütze dich doch, sondern wirklich wir uns mal auseinandersetzen, was überhaupt die ganzen Buchstaben von LGBTIQ+ bedeuten und dass wir vielleicht in unseren eigenen Reihen viele dieser Buchstaben vertreten haben, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, ja. Und ich glaube, dadurch, diese Herausforderung wird auch immer wieder als Aufgabe der queeren Person gesehen, als es wird gesagt, du bist ja die Kür der Führungskraft, du bist ja out und deine Aufgabe ist es zusätzlich noch aufzuklären. So.
Das darf halt nicht durch Einzelpersonen getragen werden, soll nicht durch Einzelpersonen allein getragen werden. Ne? Sonst braucht man Strukturen dafür. Ja.
Richtig, und dann ist man halt in diesem Limbo zu sagen, auf der einen Seite will ich ja aufklären und was Gutes tun, aber auf der anderen Seite, ich habe einfach die Energie nicht. Ich bin müde, ich bin kaputt, mich belastet das, ja. Ich habe noch den familiären Druck auch noch, ja, und ich kann einfach nicht mehr den Erklärbär ständig spielen. Ja. Und es kostet mich so viel Energie und ich muss doch irgendwann lernen, für mich da eine Barriere zu bauen und zu sagen, ist es voll okay, heute einfach zu lügen und zu sagen, ich habe eine Freundin oder einfach nicht zu sagen, was ich am Wochenende gemacht habe, einfach des Selbstschutzes in einer heteronormativen Gesellschaft.
Ja. Ja, ich denke da irgendwie auch an so Dinge wie zum Beispiel, wenn es um so für uns so ganz, also sag mal, für uns sage ich jetzt im Sinne von heteronormative oder heterosexuelle Menschen, ne? Also erstmal danke vorhin für die Begriffsklärung, um die ich erstmal total ins Fettnäpfchen gesprungen bin. Wenn ich jetzt sozusagen in meiner Welt denke, als heterosexuelle Person, sind natürlich auch so Dinge wie zum Beispiel Urlaubsplanung für mich total so, ja, wo kann ich denn hinfahren, worauf habe ich Lust, ne? Wo dann vielleicht einfach queere Menschen schon einfach anders darüber nachdenken und sagen, hey, das ist ein zusätzlicher Stressfaktor, dass ich nicht einfach in jedes Land der Welt reisen kann, sondern ich in manchen Ländern vielleicht um mein Leben fürchten muss. Also diese ganzen zusätzlichen Facetten von Smalltalk, von Arbeit, Leben und allem drumherum natürlich ganz anders aussehen. Oder auch so Dinge wie, wo arbeite ich eigentlich? Also vielleicht ist es für mich gar keine Option, im ländlichen Raum zu arbeiten, ne, weil ich da potenziell einfach mit sehr viel Diskriminierung noch mehr als ohnehin schon konfrontiert bin und deswegen vielleicht auch ganz bestimmte Regionen oder Orte in meinem Arbeitsradius so gar nicht für mich in Frage kommen, weil das ich mich da gar nicht sicher fühlen kann, wenn ich dort tatsächlich lebe. Ne?
Ja, absolut. Ja. Ich habe beispielsweise meinen Freund, der war, bevor er mich kannte, in Dubai und fand das da super schön und toll und meinte, wir müssen da jetzt auch unbedingt mal hin. Aber das war, bevor er selbst auf die Reise gegangen ist, seine eigenen Ambivalenzen zu entdecken. Und jetzt, wo er mit mir in einer Beziehung ist, kam die Frage, jetzt fliegen wir nach Dubai? Und ich bin erstmal so, weiß ich nicht. Ja? Also ich weiß es nicht, weil ich denke mir so, ja, ich kann mich anpassen und ich kann mich verstecken, aber will ich das?
Vor allen Dingen im Urlaub, ja.
Richtig, will ich mich verstecken und will ich einfach unehrlich zu mir sein, genau. Und ich muss sagen, ich habe diese Frage noch nicht beantwortet. Also, weil ich einerseits in den Urlaub möchte, aber auf der anderen Seite auch mit ihm in den Urlaub möchte und nicht der Grund sein möchte, warum wir jetzt dieses Ziel nicht mehr ins Auge fassen können. Auf der anderen Seite habe ich mir versprochen, ehrlich zu mir zu sein und mich nicht selbst nicht mehr zu belügen und jede Phase meines Körpers zu lieben. Und das würde für mich sich wie so ein Rückschritt anfühlen. Ja? Mhm. Und das ist so schön, dass du den Urlaub erwähnt hast, weil das tatsächlich auch aktuell sehr relevant bei mir ist.
Mhm. Ja. Was ist denn aus deiner Erfahrung, was sind die Faktoren, die queere Führungskräfte davon abhalten, ihre Queerness wirklich sichtbar zu machen? Und du hast ja gerade auch schon gesagt, so, ne, manchmal entscheidest du dich auch bewusst dazu, zu lügen. Was sind Faktoren, die uns abhalten und wie können wir das vielleicht auch besser gestalten, ne, als Gesellschaft, als Gemeinschaft?
Ich denke, einmal sind das die negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, also das persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung, Ablehnung, die existieren, weil wenn wir heteronormativ sozialisiert werden, dann ist alles, was eben nicht dem heteronormativen sexuellen Identität entspricht, anders und keiner gibt einem ein Lehrbuch, wie man sich eben dann auch verhalten soll, wenn man eben Menschen hat, die diese ganz normale und natürliche biologische Varianz aufweisen. Ja? Und deswegen werden wir häufig extrem stark traumatisiert. Das heißt, wir werden traumatisiert in der Schule. Mir hat man immer gesagt, ich darf nicht mit Mädchen spielen, obwohl ich geliebt habe, mit Mädchen zu spielen. Weil ich immer nur, hatte mit denen immer eine gute Zeit, bis ich dann gemerkt habe, dass andere das nicht wollten. Ich habe gemerkt, dass ich habe Basteln geliebt und habe viel gebastelt und gemalt und ich war im Schauspielkurs, bis mir dann Leute gesagt haben, halt die Klappe, du bist eine männlich gelesene Person, du hast nicht diese Attribute zu haben. Und so dass sie, und diese Leute, die das machen, nennen sich oft auch Familie und nennen das, ich liebe dich, aber nur unter Vorbehalt. Also ich liebe dich, Emre, wenn du diese Teile von dir nicht zeigst. Ja. Und so kriegt man mal diese konditionierte Liebe und diese total verzogene Selbstwahrnehmung, die es auch abgilt zu, die es auch irgendwann gilt abzulegen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall so eine negative Erfahrung, die kontinuierlich mitschwingt bei queeren Menschen. Ich glaube, dass tatsächlich in Unternehmen konkret auch die interne Unternehmenspolitik nicht zulässt, dass wir auch out sein können. Also es ist voll okay, wenn du zum Beispiel out bist im Unternehmen und wir haben Pride-Netzwerke, zum Beispiel in einem liberalen Unternehmen. Aber wenn du zum Beispiel mit einem, ich nutze mal das Nagellack-Beispiel, was ich so gut finde, wenn du mit einem Nagellack als Sales Manager, Sales Director in einem Meeting sitzt, ist das wieder nicht okay.
Das wollen wir hier aber nicht haben, genau. Ne? Also da, manchmal gibt es ja wirklich das auch explizit ausgesprochen, aber oft, man merkt das einfach, ne? Wenn man das Gefühl hat, okay, man wird komisch angeguckt oder so, was hast du denn am Wochenende gemacht? Hast du dich heute verkleidet oder so, ne? Also solche komischen, schnippischen Kommentare, wo man denkt, nee, irgendwie scheint es hier doch nicht so richtig ehrlich und gelebt zu sein.
Ich nenne das Mikroaggressionen, weil du immer wieder diese kleinen Mikroaggressionen, die unterschwelligen, ach, hast du dich heute wieder besonders schick gefühlt und danach wird, und es ist eigentlich total absurd, weil bei der Queerness, besonders bei queeren Männern, wird Femininität als was Negatives genutzt und gesehen. Und es wird eigentlich gesagt, das ist ja das Paradoxe, da siehst du eigentlich, wie auch viele denken, dass weiblich sein was Negatives ist. Ja? Weil du eben Männer, die eben queer sind und sich in ihrer Feminität entdecken, bloßstellst, weil sie es nur wagen, diese Eigenschaft als männlich gelesene Person zu haben. Und das ist diese Absurdität, die nicht nur in heteronormativen Systemen, sondern in patriarchalischen Strukturen auch gängig sind, dass Femininität was Negatives und was Schlechtes ist. Und im Arbeitskontext machen diese Dynamiken ja nicht Halt, sondern ich betritt ja nicht die magische Tür von Google zum Beispiel oder von Google DeepMind und danach vergessen alle Leute ihr sozialisiertes Verhalten über 30, 40, 50, 60 Jahre, so, sondern das existiert und es ist nur etwas, was wir endlich mal aussprechen müssen und weshalb wir es auch benennen müssen. Deswegen interne Unternehmenspolitik ist für mich auch so ein großes Thema, dass queere Führungskräfte auch davon abhält, ihre Queerness sichtbar zu machen. Und für mich sind es auch ganz klar Karrierehindernisse. Also in Unternehmen, die zwar, wie ich schon bei diesen Sales Manager gesagt habe, sage, okay, die Sales Manager möchten vielleicht, sind sehr gut in ihren Vertriebszahlen, da wird automatisch so eine Sozialkompetenz abgesprochen, weil man eben schwächer ist, man ist vielleicht dann doch nicht durchsetzungsstark, man kann sich ja dann doch vielleicht nicht mit den ganzen Kundengruppen auseinandersetzen, weil die vielleicht dich nicht akzeptieren. Und dann finde ich schon, dass es dein Gehalt einschränkt und deine Karrieremöglichkeiten. Ja. Und ich finde, da wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, weil ich habe auch gemerkt, im Arbeitskontext, es war voll okay, als ich so Junior-HR-Manager war, war es voll okay, konnte ich mehr queerer sein, aber umso senioriger ich wurde, umso mehr ich auf Senior-Level wirklich operiert habe, habe ich gemerkt, dass mehr Anpassung unausgesprochen erfordert wurde. Deswegen glaube ich schon, dass auch Karrierehindernisse auf jeden Fall viele davon hindern, sichtbar zu machen. Und am Ende des Tages, und darauf kommen wir hinaus, Diskriminierung. Also Diskriminierung, Menschen werden faktisch noch diskriminiert. Und diese Diskriminierung wird trotz Schutzmaßnahmen immer noch weiter fortgeführt. Und man lässt es auch gerne so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil Unternehmen auch gar nicht, also weil Unternehmen auch ungern darüber sprechen, dass Diskriminierung existiert. Ja? Viele lieben es, über Diversity zu reden und die Rainbow Colors und alles. Und ich finde es auch super. Aber viele Unternehmen vergessen auch zu sagen, bei uns existiert Diskriminierung. Einfach mal die Aussprache an sich ist für viele so ein extremes Hindernis, weil sie glauben dann, dass das sofort negativ ausgelegt werden kann, anstatt einfach zu akzeptieren, dass eben heteronormative, patriarchale, misogene Cisgender-Systeme existieren und wir dementsprechend uns auch committen für diese Existenz dieser Systeme, auch committen, dass wir Diskriminierung als Instrument akzeptieren. Und das ist so ein bisschen im Arbeitskontext tatsächlich noch ein großer Punkt, eine große Herausforderung auch für queere Führungskräfte.
Ja, und ich glaube auch einfach auf dem Weg in die Führungsrolle, du hast das gerade so schön beschrieben, ne? Also je senioriger du wurdest, desto mehr von dir musstest du quasi einschränken oder wurde so erwartet. Ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin irgendwie ein weißer Thomas, der gerne segeln geht und gerne golfen geht und eine Frau mit Kindern hat, dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass ich mit meinem Chef, der auch ein weißer Michael ist und auch gerne golfen geht und gerne segelt und irgendwie zwei Kinder mit einer Frau hat, wahrscheinlicher, dass ich mit dem vielleicht auch eher über so Gemeinsamkeiten ins Gespräch komme und dass einfach dieser Similarity Bias viel stärker greift, ne, weil der Michael den Thomas vielleicht eher eine Führungsrolle hebt, weil die sich irgendwie ganz gut verstehen, weil da so unbewusste Mechanismen am Werk sind, dass ich natürlich mich gerne lieber reproduzieren möchte durch den Similarity Bias und dann vielleicht auch andere Menschen, die vielleicht genauso qualifiziert sind wie der weiße Thomas, vielleicht aber auch nicht zu diesen manchmal so informellen Treffen eingeladen werden. Ne? Michael geht mit Thomas zum Beispiel grillen und dann unterhalten die sich nett und dann bilden die irgendwie stärker eine Beziehung oder dass da einfach vielleicht nicht so viel Austausch stattfindet, weil gefühlt halt nicht so viel so informelle Gemeinsamkeiten da sind, was aber ja gar nichts mit der Qualifikation zu tun hat. Und diesen unbewussten Biases unterliegen wir ja alle. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so eine strukturelles Hindernis ist, dass natürlich dadurch, dass wir einfach mehr Menschen in ähnliche Rollen heben wollen, wenn wir in EntscheiderInnen-Positionen sitzen, die uns ähnlich sind, dass wir natürlich andere Menschen dadurch total ausklammern, die uns einfach sehr unähnlich sind. Na, schon alleine, weil wir da vielleicht nicht so eine starke Verbindung spüren etc. Siehst du das auch so, dass das auch so eine strukturelle Hürde sein kann, diese Ähnlichkeitsbias, queere Menschen in Führungsrollen zu holen, wenn es einfach noch gar nicht so viel queere Menschen darüber in der Führungsrolle gibt, die diese Person überhaupt quasi hebeln könnte nach oben?
Ja, schon. Also ich glaube, also erstmal ja, ich glaube an diese Verzerrung. Ich glaube, dass ich Menschen sympathischer finde, die mir sehr ähnlich sind. Es gibt auch unzählige Studien dafür. Was aber bei Queersein nochmal unterschiedlich ist, dass der Thomas ja queer sein kann oder dass der Thomas vielleicht sich von seiner Frau scheiden lässt im Laufe der Freundschaft und dann auch aus sich outet. Ja. Mhm. Und diese Dynamiken hast du, das hast du zum Beispiel beim Thema Hautfarbe. Wenn ich jemand mit einer schwarzen Person kommt mit dieser Hautfarbe auf die Welt und so wird sie auch wahrgenommen. Beim Queersein merkt man das oft auch nicht, weshalb ich tatsächlich da die Herausforderung auch noch sehe, dass viele Leute sich verstecken und dieses Verstecken tatsächlich ein großer Karrierebooster für viele ist, weil sie dann simulieren, dass sie ähnlich wären, aber sie es gar nicht sind, weil sie genau wissen, okay, wenn ich jetzt mich so verhalte, wie der Chef möchte, dass ich bin, dann werde ich erfolgreich. Und was dann passiert, ist nämlich Burnout. Burnout und ausgebrannt sein und ich verstehe nicht, wieso fühle ich so, wie ich fühle. Ich kann das irgendwie alles nicht mehr und dann passt er doch nicht mehr an Top of meiner Karriere. Und dann blicke ich zurück und dann habe ich mit vielen Führungskräften, auch queere Führungskräfte gesprochen, die gesagt haben, mich hat das irgendwann so zermürbt, diese Lügen, dass ich mich geoutet habe und meine Beziehungen wurden danach sogar mit einem Thomas zum Beispiel stärker, weil natürlich in dem Moment, wo du eine queere Person in dein Leben zulässt, erlaubst du ja nicht nur zu, dass dieser Mensch sein authentisches Selbst bringt, sondern du lernst auch als privilegierte Person vielleicht eine neue Facette kennen, also eine neue Facette, nur auf einmal redet man doch vielleicht über Privates, dann merkt man, vielleicht hat man doch da Gemeinsamkeiten. Und man lernt eine neue Musikrichtung vielleicht kennen, die man nicht erkundet hat. Man lernt eine neue Party kennen, eine neue Community, ein neues MitarbeiterInnen-Netzwerk. Man baut da vielleicht auch Verbindungen stärker zu Frauen aus, weil queere Menschen viel Bindeglied da auch sind. Mhm. Und entdeckt dann eine neue Welt, weil Diversity einfach, wenn man das tatsächlich so sieht, ein unglaublich eye-opening und ein Horizont erweiternde Möglichkeit ist, wenn ich das möchte. Wenn ich das nicht möchte, kann ich in meinen normativen Strukturen verharren und bleiben und meine Definition von Glück da beinhalten. Deswegen zu deiner Frage, ja, ich glaube schon, dass Affinity Bias oder Similarity Bias definitiv für Konnektivität und Verbindung sorgt. Aber ich glaube tatsächlich noch eine stärkere Bindung ist, wenn die Person das authentischste Selbst bringt und ich dann tatsächlich eine echte und eine authentische Beziehung aufbaue.
Ja, ich glaube, der Fokus und die Betonung liegt hier auf authentisch. Ne? Das finde ich schön, dass du das nochmal so unterstreichst. Ja. Nun ist es ja so, dass Queer Leadership jetzt nicht unbedingt nur etwas mit Queersein in einer Führungsrolle zu tun hat, sondern auch ganz andere Facetten hat. Wie sieht denn Queer Leadership sozusagen als Führungsphilosophie aus und als Führungshaltung und inwiefern kann das auch eine richtige Superpower sein für das, was wir sonst gerade so in Führung oft erleben?
Es gibt ja mal ein Beispiel. Ich bin immer so ein Fan von sehr praktischen Beispielen.
Super.
Ich habe mal vor ein paar Jahren, das war noch längst bevor Google, da habe ich mit einer Führungskraft zusammengearbeitet, die aufgrund einer Restrukturierung das Team gewechselt hat. Führungsleiter-Team gewechselt. Und ich habe dann irgendwann mal die aktuell bestehende Org da mir angeguckt und habe gemerkt, dass wir durch diese große, wir hatten so eine Org-Strukturierung, da gab es aber keinen Abbau. Es war einfach nur ein bisschen Teams hin und her shiften, eigentlich keine große Auswirkung. Und ich habe in den Org Health Data nennen wir das, also Organisation Gesund, also Health Data, das heißt, wir gucken Retention Risks an, also so, wie viele Leute haben uns verlassen, wie ist der Gender Split, wie ist die Employee Survey Results und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, dass extrem viele Frauen gegangen sind. Mhm. Extrem viele Frauen sind nach dieser Restrukturierung gegangen und es war eigentlich total eine simple Restrukturierung und sind mit dieser Führungskraft mitgegangen. Also diese Führungskraft hat das Team gewechselt und hat dann gesagt, hey, ich habe hier noch ein paar offene Stellen und von anderen Abteilungen sind ganz viele Frauen rübergegangen, sodass dass die Gender-Quote sehr, sehr schlecht aussah. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, woran liegt das? Weil mir wird doch immer in den Survey-Results gesagt, ja, ja, wir sind alle hier safe place und so weiter. Ne? Und was passiert da? Und ich habe dann mit der Führungskraft gesprochen, die rübergegangen ist. Die Führungskraft ist offen queer. Und habe gesagt, du, mir ist aufgefallen, dass viele Frauen bei dir jetzt arbeiten. Und dann sagt er, ja. Ich so, ich kann dir auch sagen, warum. Weil mein Team für viele ein safer place ist. Das heißt, sie wissen, dass sie hier geschützt vor Marginalisierung sind. Sie wissen, dass ich verstehe, was diese Systeme auch im Unternehmen mit uns machen. Wir wissen auch, wie viel Last es ist, mit unseren Führungskräften Pride zu feiern und dann zwei Tage später wieder eine Mikroaggression reingedrückt zu bekommen. Mhm. Und in meinem Team stelle ich sicher, dass wir diese Prinzipien aufrechterhalten. Das ist ein kleines, small but mighty Team, hat die Person mal gesagt. Mhm. Aber ich stelle wirklich sicher, dass das so ist. Und ich habe mir dann gedacht, boah, das ist doch eine Superpower, oder? Dass du gehst und natürliches Leadership ist ja nicht, dass du sagst, ich habe jetzt eine autoritäre Funktion und kann das entscheiden, sondern dass Leute sagen, hey, ich will bei dir arbeiten, weil du mich so inspirierst und ich bei dir sicher bin. Und das ist eine Superpower, die viele vergessen, nämlich diesen safer place, den für mich queer Leadership im besten Fall, es gibt auch toxisches queeres Leadership, das ist außer Frage, aber in einem guten Fall, wo wirklich sagt, ich fühle mich da sicher und viele marginalisierte Menschen zusammenkommen und komischerweise war dieser Leader also wirklich unglaublich produktiv, hatte sehr, sehr gute Survey-Results und war so unser Leuchtturmführungskraft. Ja?
Cool. Ja.
Und jetzt kann man natürlich sagen, hat seine Queerness ihm geholfen oder nicht? Ich glaube absolut, weil diese Person einfach versteht, wie Marginalisierung einfach wirkt und wie man sich positioniert. Aber dadurch, dass es ein Mann war, konnte er genau auch die andere Sprache sprechen, weil viele gar nicht wussten, dass er queer ist. Ja? Und ich als HR-Person wusste das, weil wir natürlich auch viel sicherer uns ausgetauscht haben. Mhm. Das ist manchmal so ein lustiger Spruch, der sehr queer ist. Und dann merkt man, die andere Person, naja, okay. Und dann zwinkert man sich kurz zu, lacht. Und dann weiß man, safe für mich ist auch safe. Ne? Das sind so unausgesprochene Wahrheiten, die wir an den Tag legen. Und das ist für mich wirklich eine Führungsstärke, dass die Personen schaffen, so ein safer place zusammenzubringen und die Leute zu ermutigen. Und dann wundert man sich, warum die erfolgreich sind. Und ich glaube, dass das viel nachhaltigeren Erfolg darstellt, als jemand, der toxisches, der vielleicht toxisch-maskuline Verhaltensweisen an den Tag legt und immer nur kurzfristige Gewinne zwar bringt, aber langfristig einfach einen Scherbenhaufen hinterlässt oder noch schlimmer, wie in dem Fall, sogar mir mich mit Mitarbeiterumfrageergebnissen zurücklässt, die einfach nicht ehrlich beantwortet sind aufgrund vielleicht von Angst vor Vergeltung. Ja? Mhm. Und das ist etwas für mich, was viele vergessen. Und ich merke auch zum Beispiel, ich gebe dir jetzt gerne noch ein zweites Beispiel. In meinem persönlichen Fall, ich habe bei Google angefangen und das Erste, was ich gemacht habe als HRler, ich habe mich in Queer-Netzwerken angemeldet und ich habe gemerkt, dann, es war wirklich so, ich glaube, 4 Wochen später hatten wir einen Betriebsrat bei Google, das allererste Mal und viele in diesem Betriebsrat waren aber auch im Queer-Netzwerk und Ich habe kollektives Arbeitsrecht auch einen Schwerpunkt gehabt in meinem Studium, wusste natürlich, wie man die Betriebsverfassung und was für Rechte die haben, aber ich habe auch die Sprache von den Betriebsräten gesprochen, weil ich die alle kannte, als wir uns für Queer- und Pride-Paraden da fertig gemacht haben. Und mein Chef hat mich damals, ich wurde auch befördert, dann relativ schnell im ersten Jahr und einer der Hauptgründe war wirklich Strong Collaboration Skills with Workers Council, also starke Kollaborationsskills mit dem Betriebsrat und weil man eben diese Partnerschaft sehr gewertschätzt hat. Und ich habe den Betriebsrat gefragt, warum vertraut ihr mir eigentlich so? Sag ich, Emre, weil du authentisch und ehrlich bist. Wir glauben dir nicht, dass du versuchst, hier auf Biegen und Brechen Compliance, die super compliant Org zu sein, sondern dass du wirklich versuchst, den Menschen in all den Facetten zu schützen und zu unterstützen. Und das war für mich das beste Feedback, was ich bekommen konnte, auch als in meiner Queer Leadership wieder.
Ne? Ja, ja. So. Ja, oh, auch genau. Ein tolles Beispiel, finde ich. Ja. Ich habe mich eben gerade gefragt, als du nochmal erzählt hast, ne, wie die Führungskraft aufs Team wirkt und was das einfach für einen immensen Einfluss hat, wie denn vielleicht auch die andere Richtung aussehen kann, wie Teams auch Queer Leadership fördern und unterstützen können. Was hast du da für Anhaltspunkte?
Ja, das ist eine, also wie kann man Queer Leadership fördern? Ich glaube, eines der großen Herausforderungen, die wir haben, ist, glaube ich, dass man in der ganzen Arbeit rund um Diversity, Equity, Inclusion oft das Individuum, das Marginalisiertes fördern möchte. Also wie kann man noch den Emre besser fördern? Was kann ich den Emre noch mehr anbieten? Was kann der Emre vielleicht noch mal anders machen, damit er sich besser uns anpasst? Aber ich finde, dass wir das Narrativ auch ein Stück weit ändern müssen, vielleicht zu sagen, vielleicht ist Emre auch ganz okay, so wie er ist. Ja, vielleicht braucht Emre nicht noch mehr Förderung, sondern vielleicht, was Emre braucht, ist wirklich Schutz. Schutz vor Diskriminierung, Schutz vor Aufklärung, Schutz auch vor diesem extra Job, den man zum aktuellen Hauptjob hat, nämlich der Aufklärung. Ja. Und das würde ich mir von Unternehmen tatsächlich mehr wünschen, dass wir uns halt nicht mehr überlegen, wie können wir queere Führungskräfte nicht nur fördern, sondern wirklich, wie können wir sicherstellen, das Narrativ in unserem Unternehmen zu ändern, dass vielleicht ich auch als Individuum, das privilegiert ist, diese diskriminierende und vielleicht heteronormative Kultur zu transformieren. Und das bedeutet für mich auch direkte und proaktive Aktionen anstatt reaktive. Das heißt also, es hat für mich bei Google den Unterschied gemacht, als ich herkam und die Leute hatten Pronomen in ihren Intranet und jeder hatte Pronomen hier. Es hat für mich den Unterschied hier gemacht, als ich verpflichtendes Antidiskriminierungs- und Diversity-Training hatte, weil ich wusste, jeder hat das. Es hat den Unterschied gemacht, als ich da durchgeklickt habe und ich die meisten Antworten wusste und das Tool gesagt hat, sorry, Emre, du musst eine Stunde mindestens darauf verbringen, such dir hier noch ein paar andere Kurse aus. Das ist ein Zeitstempelverpflichtung. Mhm. Ich so, wie cool ist das bitte? Mhm. Go! Mhm. Ich so, und nicht nur ich, weil ich arbeite ja in einem sehr offenen Bereich, aber bei Security oder so, keine Ahnung, wie da ist der Sozialisierungsgrad ja ein anderer. Finde ich richtig gut. Und das war für mich so, wow, das ist also a proactive Inclusion, proactive Maßnahmen. Und als mein Chef zum Beispiel gesagt hat, hey Emre, wie möchtest du, ich habe meine Pronomen geändert von he, him zu he, they, weil ich auch da meine nicht-binäre ambivalente Seite entdecken wollte. Und er hat mich einfach gefragt, wie willst du angesprochen werden? Und ich habe gesagt, du kannst mich so ansprechen, wie du immer ansprichst. Für mich ist es einfach nur, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mich selbst entdecke, meine feminine Seite, meine maskuline. Danke, dass du mich, also hol mich gerne auf der Reise ab. Ich will dich so gut unterstützen wie möglich. Und das war schon so, es hat mir wirklich das Gefühl gegeben, wow, also ich werde nicht mehr versucht zu noch mehr verändert oder angepasst oder nochmal auf ihn aufgebürdet zu werden, sondern die Systeme um mich herum, der Organismus, der Kultur, der sieht mich und der sieht mich nicht nur als cultural fit, sondern der sieht mich als cultural add, also nicht, dass ich reinpasse, sondern dass ich was ergänze. Und das fand ich schon sehr schön und ich glaube, das Team hat auch dadurch viel gelernt, weil ich natürlich ganz andere Narrative, besonders in der Employee Relation Arbeit, wo du ja wirklich mit Fehlverhalten von Mitarbeitern auf Basis von Diskriminierung, Mobbing, sexueller Belästigung zu tun hast, beschäftigt hat. Das hat schon vielen nochmal so ein neues Narrativ gebracht, weil ich sehr tief immer gefragt habe und gesagt, bist du sicher hier? Sind wir nicht vielleicht biased? Sollen wir nicht die Frage anders stellen? Ja. Deswegen möchte ich tatsächlich mehr so hinkommen, dass wir sagen, okay, wie können wir nicht den queeren Leader zum Beispiel fördern, sondern tatsächlich, was können wir tun, um das Narrativ in unserer Firma zu verändern. Und ich glaube, da kann man so Mikro-Antidiskriminierungsmaßnahmen tun, Pronomen updaten und so weiter.
Ja, ich habe gerade noch mal gedacht, dass es darum geht, einen Nährboden zu schaffen, der Authentizität ermöglicht im Grunde. Genau. Der es ermöglicht, dass du so sein kannst, wie du bist. Und dazu gehören halt die und die und die kleinen Tools. Gehören auch große Tools dazu, aber du hast ja gerade ein paar super Beispiele dafür genannt, ja. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen gucken in diese Haltung von Queer Leadership, weil das ja auch oft damit verbunden wird, dass normatives Leadership bewusst gechallenged wird, dass queere Werte gelebt werden und es manchmal ja auch darum geht, irgendwie so Annahmen von normal, in Anführungszeichen, so wie ich das ja vor Anfangs schon gesagt hatte, aufzubrechen, dass man Ungesehenes sichtbar macht, ne, oder auch vielleicht auch Ungesagtes endlich mal ausspricht. Wie können wir alle das denn im Alltag besser und mehr praktizieren, damit es einfach auch diese Kultur von Authentizität, Ehrlichkeit und Sicherheit auch besser etablieren kann?
Also wer meine Arbeit auf LinkedIn oder Ähnliches verfolgt, der weiß, dass ich ein sehr starker Verfechter von Antidiskriminierungsstrukturen bin. Also ich glaube, dass du eine offene Kultur nur dann erreichst, wenn du sicherstellst, dass auch Leute wirklich offen sein dürfen. Also da, was meine ich damit? Ich meine, wenn ich jetzt mich entscheide, mit einem Rock rumzulaufen morgen oder ich benutze jetzt sehr oft aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt transidente Person oute oder lesbisch oder queer, dann möchte ich, dass ich Schutzmechanismen in dieser Firma habe. Das heißt, dass ich auch melden kann, wenn eben Diskriminierung vorfällt oder wenn ich eben kontinuierlich Mikroaggressionen erlebe oder noch schlimmer Vergeltungen, zum Beispiel, weil ich mich jetzt queer geoutet habe, bekomme ich jetzt diese 5 Star-Kunden nicht mehr in der Betreuung. Das kann ja auch eine Vergeltungsmaßnahme sein und da fehlt es mir oft, besonders in Deutschland, an Schutzmechanismen, die ganz klar Policies abzielen oder die ganz klare Policies beinhalten, die sagen, so schaut eine Diskriminierung aus. Bei uns sind aber die Standards höher als das, was im AGG steht. Und bei uns bedeutet Diskriminierung, das ist eine Mikroaggression, Pronomen zum Beispiel könnte das sein, das. Und das ist, dann fange ich auch an, offen zu reden, weil ich weiß, okay, ich kann authentisch sein, ich kann meine Ambivalenz leben und ich habe all diese super schönen, tollen Schutzmechanismen hinter mir, die auch wirklich gut gestafft sind. Ja? Ich meine, ich habe in einem dieser Teams gearbeitet, die genau solche Fehlverhalten eben untersucht haben und weiß, wie essentiell wichtig ist es, weil man kann natürlich auch dadurch Trends ableiten, man kann dadurch neben Trends, also zu gucken, was in der Firma einen beschäftigt, auch Schutzmechanismen etablieren. Und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann nur authentisch sein, wenn ich auch wirklich geschützt bin. Mhm. Ansonsten ist das für mich ein heteronormativen Systemen, jemanden ins offene Messer laufen zu lassen. Ja. So, und das sehe ich aber leider auch viel zu oft. Leute outen sich transident und dann wird diese Person dämonisiert für das, was sie ist. Ich hatte mal mit einem Unternehmen gesprochen, die mir gesagt haben, jemand hat angefangen, die Außendiensttermine mit High Heels abzugehen, weil die Person für sich beschlossen hat, ich trage jetzt High Heels. Das wurde mir im O-Ton so gesagt. Ich sage, gut, hat die Person noch was gesagt? Ja, nee, die läuft ins High Heels rum, der Typ. So. Total misgendert. Ich habe dann auch gesagt, hast du mal Pronomen gefragt? Nee, aber wir haben die Person unterstützt. Wir haben einfach die Kundengruppen weggenommen und jemand anderen gegeben. Dann sage ich, aber Inklusion heißt doch, wie können wir die Person in die bestehenden Strukturen etablieren? Wie können wir vielleicht Kunden dahin entwickeln? Und nicht zu sagen, keine Ahnung, ich nehme einfach die Person und stecke sie einfach woanders hin, aber ich habe ja kein Problem damit. Ja? Und das sind so Narrative, die existieren, aber dann wieder sich vorne hinstellen und sagen, ja, authentisch sein, das kann bei uns jeder. Ja, genau. Also mir ist es nicht durchdacht genug.
Nicht zu Ende gedacht so richtig, ne? Genau. Ja. Also, oder halt nur innerhalb von so einem ganz kleinen Ökosystem, aber sobald halt eine Schicht weitergeht, da hört es dann halt auch ganz schnell auf, ne? Ich habe einmal in einem Reel einen ganz schönen Satz gehört, wo jemand gesagt hatte, wir verbringen unser halbes Leben damit, jemand zu werden, der wir nicht sind und die andere Hälfte unseres Lebens damit, der zu werden, der wir wirklich sind. Und dafür brauchen wir halt die richtige Umgebung, ne? Dass wir die Person sein können, die wir wirklich sind und dass wir da abtrainieren können, was uns halt vorher sehr, sehr streng und rigide auferlegt wurde.
Ja. Richtig, richtig. Sehr schöner Spruch.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal wissen oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal gerne wissen, wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit finden, besonders die Antidiskriminierungsarbeit?
Ich poste sehr viel auf LinkedIn. Also man kann mich einfach auf LinkedIn unter Emre Çelik finden. Ansonsten kann man auf meine Webseite gucken, www.emre-çelik.de. Und sonst veröffentliche ich auch ein Buch im Oktober. Das Buch heißt Unausgesprochene Wahrheiten vom toxischen Verhalten zu einem fairen Arbeitsumfeld. Und da gehe ich sehr stark auch auf Diskriminierung ein, weil ich das als eines der Haupttoxizitätspunkte in einem Arbeitsumfeld sehe und als eine der Hauptunausgesprochenen Wahrheiten.
Sehr, sehr stark, sehr cool. Oh ja, da freue ich mich auf das Buch, auf jeden Fall. Zwei persönliche Fragen zum Schluss. Was machst du denn nach einem stressigen Tag am allerliebsten?
Vor der Konsole, PlayStation 5 Zeit verbringen, ja. Tatsächlich.
Hammer nice.
Ja, cool. Ich muss sagen, ich zocke einfach so gerne. Ich dachte irgendwie, das war auch so ein Verhalten, weil ich dachte, ich lege das ab, weil ich bin jetzt erwachsen, ich kann das da nicht machen. Aber es holt mich einfach so ab, wirklich. Ich bin dann in meiner Welt und es tut mir einfach gut. Wirklich.
Mega wichtig. Und ich finde, das ist auch manchmal dieser Punkt, wo man so das innere Kind einfach so ein bisschen spielen lässt. Ne? Wo man mal wieder so ganz loslassen kann.
Voll.
Und dann mache ich da halt einfach irgendwas. Und das ist komplett egal. Total.
Voll. Ja.
Bin voll bei dir, das finde ich auch echt wichtig, gerade wenn man irgendwie sonst in so sehr, einem sehr strukturierten und irgendwie so einem sehr durchgetakteten Alltag ist, dass man da mal wieder so ganz loslassen kann, ja. Andere Frage, ich weiß, du bist ja auch viel unterwegs, weil du viel sprichst, auf Konferenzen, auf vielen Veranstaltungen bist, als Panel-Teilnehmer etc. Was hast du denn auf Reisen immer dabei, was darf nicht fehlen?
Ich habe tatsächlich ein Nasalabonjuk immer dabei. Das ist das Auge. Dieses Auge, dieses blaue Auge, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und diese Kette ist viel zu klein für meine klobigen Arme. Aber ich habe sie immer in meiner Tasche tatsächlich, weil ich ich wurde auch sehr abergläubig sozialisiert. Also irgendwie glaube ich immer, wenn mir was Gutes passiert, dann muss ich mir dieses Auge noch fester an mir halten, damit eben keine bösen Blicke geworfen werden und ich dann irgendwie Unglück habe, weil mir in letzter Zeit sehr viele schöne, tolle Sachen passieren, für die ich unglaublich dankbar bin. Und bisschen dieses Spirituelle, dafür habe ich dieses Auge von meiner Mutter, was mich auf meinen Reisen begleitet und mir auch ein bisschen Sicherheit und Zuhause gibt.
Ja, der Talisman sozusagen. Ja, ja. Genau. Meine Therapeutin hat einmal gesagt, wenn ich irgendwie gerade mit so schwierigen Situationen konfrontiert bin, da wir irgendwie über Harry Potter gesprochen haben, sollte ich mir vorstellen, wie ich mir so einen Schutzzauber um mich herum zaubere. Das fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Metapher. Das erinnert mich gerade sehr an das, was du erzählt hast, ne? Dass das Auge dich schützt oder eben ein Schutzzauber.
Ja, genau. Ist schön gesagt. Ja, genau so ist es.
Ja. Vielen, vielen Dank, Emre, dass du zu Gast warst. Und auch vielen Dank, dass du mich hier in vielen Dingen auch nochmal liebevoll korrigiert hast. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß, dass das ja ohnehin schon etwas ist, was Minderheiten als kostenlose Arbeit einfach machen. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal ganz doll Danke auch dafür sagen und dass du ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so bereichert hast mit deiner Expertise. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, Eva. Danke.
Was für ein bereicherndes Interview. Ich habe selber nochmal ganz viel mitgenommen, dass wir nicht nur an die Individuen, an die Einzelpersonen denken müssen, sondern es vor allen Dingen darum geht, wirklich gute, diskriminierungsfreie Strukturen zu schaffen und dafür eben auch die entsprechenden Vorzeichen zu setzen. Das ist bei Gesundheit ja auch sehr, sehr ähnlich. Natürlich können wir sehr viel an den Individuen herumdoktern und zu einem gewissen Grad ist das auch wichtig. Aber vor allen Dingen geht es darum, eigentlich gesunde Strukturen zu schaffen und dieses Umfeld so zu gestalten, dass wir darin alle uns authentisch und ehrlich und echt zeigen können. Emres Arbeit werde ich natürlich nochmal in den Shownotes verlinken und auch sein LinkedIn-Profil auch nochmal verlinken, weil er dort einfach sehr regelmäßig über Antidiskriminierung und alles drumherum erzählt. Das ist eine große Empfehlung von mir und wirklich sehr, sehr informativ, sehr bereichernd. Deswegen unbedingt Emre folgen. Und wenn du ganz abseits davon Interesse an meiner Arbeit hast, dann schau gerne auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbei. Da erfährst du auch mehr über mich und meine Arbeit mit Unternehmen. Leite diesen Podcast sehr gerne weiter an Menschen, die sich für das Thema Queer Leadership interessieren oder gib mir Feedback zu der Folge unter podcast@evaelisaschneider.com. Da kannst du mir eine E-Mail schreiben, auch wenn du zum Beispiel Themenwünsche oder Änderungswünsche für den Podcast hast. Und zum Abschluss meine große Bitte, bewerte gerne meinen Podcast. Das hilft wahnsinnig, dass der Podcast auch von anderen Menschen gefunden werden kann. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne einmal eine Bewertung oder eine Rezension hinterlassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du zugehört hast und dass du Zeit in Antidiskriminierung investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.